NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Martina Gedeck liest die 7. von 10 Folgen aus dem Erzählband Der Fluss und das Meer von Natascha Wodin. Wir sind angekommen in der letzten der 5 Erzählungen. Sie trägt den Titel Les Sables d'Olonne. In einer tiefen existenziellen Krise zieht sich die Ich-Erzählerin allein in ein großes, verlassenes Haus in den südpfälzischen Weinbergen zurück und ringt dort mit einer dunklen inneren Macht, die sich in einer schweren Angststörung manifestiert. Sie bildet sich ein, sie werde von der Polizei gesucht und müsste sich verstecken. Ihr Körper gehorcht ihr nicht mehr. Ein normales Leben ist nicht mehr möglich. Ihr Partner Simon, mit dem sie eigentlich in die Ferien an die französische Atlantikküste nach Les Sables d'Olonne reisen wollte, ist komplett ratlos. Ein Arzt empfiehlt ihr, sich gründlich durchchecken zu lassen.
Es wäre mir unmöglich gewesen, mir im Krankenhaus ein Zimmer mit anderen Patienten zu teilen. Aber zum Glück war ich privat versichert und hatte das Recht auf ein Einzelzimmer. Mein Blick aus dem Fenster fiel auf einen Baum, der da stand wie zu meinem Schutz. Ein grüner Wald zwischen mir und der Außenwelt. Er tauchte mich in seinen stillen Schatten, in dem da und dort ein Lichtreflex an der Wand aufflackerte. Ich fühlte Mitleid mit diesem Baum. Er konnte nicht weg. Er musste sein ganzes Leben an dieser Stelle stehen, direkt vor den Fenstern eines Krankenhauses, durch die er Jahr ein, Jahr aus nichts anderes sah als das öde, sich immerzu wiederholende Leid der Kranken und Sterbenden. Morgens um 7 kam eine Krankenschwester, nahm mir Blut ab und füllte damit eine ganze Batterie aus Reagenzgläsern. Ihr folgte eine junge Ärztin, die die Anamnese erhob. Sie hatte langes blondes Haar und trug kleine spitze Schuhe mit einer schneckenförmigen Verzierung darauf. Ich erinnere mich, dass sie, obwohl sie mich während des Gesprächs kein einziges Mal berührte, sich anschließend die Hände in der Waschnische wusch und akribisch abtrocknete, jeden Finger einzeln, als würde sie Silbergabeln putzen. Sie hatte mir die üblichen Fragen gestellt, nach meinen Symptomen, nach meinen Vorerkrankungen, nach Erkrankungen in meiner Familie, unter anderem nach dem Vorkommen von Geisteskrankheiten. Über meine Familie konnte ich ihr nicht viel sagen, ich hatte keine. Meine Mutter war gestorben, als ich 10 Jahre alt war. Meinen Vater hatte ich selten gesehen, weil er zum fahrenden Volk gehörte, zu einem russischen Emigrantenkorps, der in der halben Welt umherzog, sodass ich meistens mit meiner Mutter und meiner jüngeren Schwester allein gewesen war. Meine russischen und ukrainischen Vorfahren kannte ich nicht. Sie waren in den Wirren der Weltgeschichte verschollen. Eine Leerstelle für mich. Wie eigentlich auch meine Eltern, die für mich immer zwei undurchschaubare, zusammenhanglose Wesen in einer fremden, feindseligen Welt gewesen waren. Doch was meine Mutter anging, so hatte die Ärztin mit einer ihrer Fragen ins Schwarze getroffen. Sie hatte das Wort ausgesprochen, das an mein tiefstes Grauen rührte. Nach Auffassung meines Vaters hatte meine Mutter an einer Geisteskrankheit gelitten, die sie angeblich von einer Tante geerbt und auch mir übertragen hatte. Noch viele Jahre nach dem Selbstmord meiner Mutter hatte ich in Angst vor dem Moment gelebt, in dem auch bei mir die unheimliche Geisteskrankheit ausbrechen würde, die meine Mutter schließlich in den Tod getrieben hatte. Später wurde mir klar, dass die Behauptung meines Vaters nur seinem Hass gegen meine Mutter und mich entsprungen war. Meine Mutter hatte ein solches Übermaß an Gewalt und Zerstörung erfahren. Sie war in so viele Vernichtungsmaschinen des 20. Jahrhunderts geraten, zuletzt in ein deutsches Zwangsarbeiterlager und schließlich in eine derart finstere Perspektivlosigkeit, dass man keine geisteskranke Tante herbeizitieren musste, um die Verstörtheit meiner Mutter zu erklären, ihr immer tieferes Versinken in Melancholie, ihr zunehmendes Verstummen und schließlich ihren Selbstmord. Nun fragte ich mich, ob mein Vater womöglich doch recht gehabt hatte. Trug ich die Geisteskrankheit irgendeiner sang- und klanglosen Großtante in mir, die sich vor langer Zeit irgendwo umgebracht hatte, wahrscheinlich in der Heimat meiner Mutter, in der Ukraine? Hatte meine Mutter diese Geisteskrankheit tatsächlich geerbt und an mich weitergegeben? War das die Antwort auf alle Fragen, die ich mir seit einiger Zeit stellte? Die einzig logische Erklärung? Der Name der unheimlichen Veränderung, die mit mir vor sich ging. Stand ich in einer Reihe mit zwei geisteskranken Selbstmörderinnen? Am Nachmittag wurde ich in einem Rollstuhl zum Röntgen gebracht. Auf die Frage nach meinen Beschwerden hatte ich erneut Übelkeit und starken Schwindel genannt. Und um meinen Worten Nachdruck zu verleihen, behauptete ich, dass ich nicht in der Lage sei, die Radiologie zu Fuß zu erreichen. Das war nicht ganz gelogen. Meine Geh- und Atemautomatik war inzwischen so gestört, dass ich nur mit Mühe die 3 Meter bis zur Toilette in meinem Zimmer bewältigte. Im Warteraum saßen etwa 10 Patienten, Frauen und Männer in Morgenmänteln. Alle starrten schweigend, ergeben vor sich hin. Neben mir saß eine alte Frau, die an allen sichtbaren Körperstellen von einem brennend roten, nässenden Hautausschlag befallen war. Auf einmal bemerkte ich, dass sie weinte. »Ich war mein Leben lang immer gesund«, schluchzte sie leise, mit der Hand vor dem Mund. »Ich war immer gesund und auf einmal...« Ein Teil meiner mysteriösen Krankheit bestand darin, dass mir alle Menschen fremd geworden waren und ich zugleich nicht mehr zwischen ihnen und mir unterscheiden konnte. Die schluchzende alte Frau mit dem Hautausschlag war ich. Es war meine Haut, meine Schutzhülle, die sich aufzulösen begonnen hatte, mit einem heißen, juckenden Schmerz. Ich fühlte diesen Schmerz, das Verlorensein der alten Frau in jeder meiner Körperzellen. Wir hatten ganz objektiv etwas gemeinsam. Auch ich war immer gesund gewesen. Ich hatte arglos und selbstvergessen dahingelebt. Und auf einmal, mir schossen ebenfalls Tränen in die Augen. Mit einem Ruck erhob ich mich aus dem Rollstuhl und stürzte davon. Ich floh nicht nur vor der alten Frau, sondern mehr noch vor dem Röntgenapparat. Gleich hätten sie mit ihren Strahlen in mich hineingesehen und das Grauenvolle in mir entdeckt, das mit bloßem Auge offenbar niemand sehen konnte. In meinem Zimmer suchte ich in fliegender Eile meine Sachen zusammen, rannte über eine Hintertreppe hinunter auf die Straße und hielt ein Taxi an. In einer halben Stunde war ich wieder zu Hause. Jetzt, mehr als 10 Jahre später, sitze ich auf einer verwitterten Bank im Hof des fremden Hauses in der südlichen Pfalz und beobachte die Schwalben. Offenbar haben die Menschen immer schon das Bedürfnis gehabt, sich private, intime Räume im Freien zu schaffen, wo sie vor fremden Blicken geschützt sind. Dieses Bedürfnis nach dem Offenen im Geschlossenen hatte die Architektur des Atriums hervorgebracht. Meine Architektur. Die Idee des für mich gemachten, speziell für mich erfundenen Lebensraums. Das Naheliegende, das mir auf meiner ständigen, kopflosen Suche nach einem sicheren Ort nie eingefallen war. Eine Öffnung nach draußen, durch die mich niemand sehen konnte. Ein Obdach ohne Dach. Bei schönem Wetter fast ein Elysium für mich. Gestört werde ich hier nur, wenn sich gelegentlich ein paar weinselige Touristen in die sonst völlig lautlose Friedhofsgasse verirren. Und da mir auch fremde Stimmen Angst machen, fliehe ich dann in die Remise, die am hinteren Ende des Hofes liegt und in der nur noch das andauernde Zwitscherspektakel der Schwalben zu hören ist. Im Halbdunkel lagert hier undefinierbares Gerümpel. An einer Wand hat jemand sorgfältig Brennholz gestapelt. Die Schnittstellen riechen noch nach Harz, was mich sehr beunruhigt. Wenn hier jemand vor kurzem Holzvorrat für den Winter angelegt hat, so kann das jederzeit wieder passieren. Das Haus ist demnach nicht aufgegeben. Schon im nächsten Moment kann jemand mit einem eigenen Schlüssel das Tor aufschließen und im Hof stehen. Das frische Brennholz in der Remise irritiert mich immer wieder. Es sagt mir, dass meine Festung doch nicht so sicher ist, wie ich ursprünglich geglaubt habe. An die Remise schließt sich der einstige Pferdestall an, in dessen Futterkrippen noch die Reste der letzten Pferdemahlzeit zu sehen sind, vertrocknetes, schon fast zu Staub zerfallenes Heu. Auf der östlichen Seite wird der Hof von dem langgestreckten zweigeschossigen Wohnhaus abgeschlossen, vor dessen Eingang die Holzbank steht, auf der ich einen Großteil des Tages und manchmal auch der Nacht verbringe. Gegenüber die Feldsteinmauer, über die die Schwalben auf ihrer Jagd nach Insekten hin und her flitzen, und an der ein kleiner, brüchig gewordener Steinbackofen steht, in dem einst wahrscheinlich der Zwiebelkuchen zum jungen Wein gebacken wurde. Die Mauer ist nahtlos mit einer hohen, unverputzten Ziegelwand verbunden, die stumme, fensterlose Rückseite des Nachbarhauses, aus dem mich noch nie ein Lebenszeichen erreicht hat. Vor der Ziegelwand wächst ein ungewöhnlicher, bizarrer Strauch mit schwarzen, wie verkohlt wirkenden Ästen, an denen vereinzelt schneeweiße, rosenartige Blüten hängen. Zur Gasse hin ist der Innenhof durch das schwere alte Einfahrtstor geschützt, ein Bollwerk, gesichert mit verschiedenen Eisenstangen, Riegeln und Schlössern. Wahrscheinlich wurde das Tor schon lange nicht mehr bewegt, und hätte man es jetzt zu öffnen versucht, hätte man an diesem Koloss aus rissigem Holz und rostigem Eisen gerührt, so wäre es, wie mir scheint, zu einer Katastrophe gekommen. Es wäre nicht nur das Tor selbst, sondern mit ihm das ganze Haus zusammengebrochen. Ich verlasse den Hof, wenn ich gelegentlich gezwungen bin, ihn zu verlassen, durch ein kleines Tor im Tor. Eine Art Ausschlupf, ein Türchen, das einen leise klagenden Laut von sich gibt, wenn man es öffnet. Die Remise, in der das mich beunruhigende frische Brennholz lagert, ist ein besonderer Ort für mich. Manchmal scheint mir, als wäre ich dort schon an meinem Ziel, am französischen Atlantik, in Les Sables d'Olonne. Oder als wäre Les Sables d'Olonne zu mir gekommen. Durch ein Loch im Dach fällt ein schräger Lichtstrahl auf einen größeren, etwa kniehohen Sandhaufen, bei dem es sich wahrscheinlich um schlichten Bausand handelt. Aber immer sehe ich darin den Dünensand von Les Sables d'Olonne. Oft sitze ich auf einem ausrangierten Gartenstuhl an dieser Stelle, betrachte die feinen, goldsilbernen Sandkörner, die unter dem Sonnenstrahl glitzern, und denke an die Reise, die mir bevorsteht. An die 1000 Kilometer, die noch zwischen mir und Les Sables d'Olonne liegen, während für mich schon der Gang bis zum Minimarkt des Ortes ein Unterfangen mit ungewissem Ausgang ist. Spießrutenlauf. Ich versuche, mich an den Namen des französischen Bergdorfes zu erinnern, in dem wir einst übernachtet haben und wo mir vor über 10 Jahren in einem einzigen Augenblick mein Leben abhanden gekommen ist. Immer stelle ich mir vor, dass es seitdem dort liegt und auf mich wartet. Ich zergrüble mir den Kopf über den Namen. Manchmal bin ich schon drauf und dran, Simon anzurufen. Er erinnert sich immer an die Namen der Orte, an denen wir zusammen gewesen sind. Aber ich bin hier, um ohne Simon zu sein. Zum ersten Mal allein mit dem Monster, das mich töten will. In Wahrheit bin ich sicher, dass der Sandhaufen in der Remise dieses pfälzischen Gehöfts das einzige ist, was ich je von Les Sables d'Olonne wiedersehen werde. Durch nichts, was ich in einem Jahrzehnt unternommen habe, konnte ich dem Unerklärlichen auf die Spur kommen. In einer Psychotherapie habe ich jahrelang meine Kindheit seziert. Ich habe mehrere Kilo psychologischer Bücher gelesen und viel über mich gelernt. Ich habe es mit der Philosophie versucht, mit der Theologie, mit Gestalttherapie, mit Biodynamik, mit Yoga, mit Meditation, mit Psychopharmaka. Ich habe es mit Gott und mit dem Teufel versucht. Aber die Angst lachte. Das alles ging sie überhaupt nichts an. Sie stand auf irgendeinem ganz anderen Blatt, war nicht zu greifen mit dem Instrumentarium, das mir zur Verfügung stand. Sie war unverletzbar, resistent wie eine Hydra, der 2 Köpfe nachwuchsen, wenn man ihr einen abschlug. Je mehr ich gegen sie kämpfte, desto mächtiger wurde sie, desto tyrannischer. Aber auch die Ergebung nutzte mir nichts, das Strecken der Waffen. Meine inbrünstige Hoffnung, sie möge mich endlich verschlingen. Sie ließ mich am Leben, weil sie mich brauchte. Sie hatte mich ausgesucht, um durch mich auf der Welt zu sein. Mein einziger Schutz vor ihr war Simon. Ausgerechnet er, den ich nicht für einen ausgesprochen starken, sondern einen eher weichen Menschen halte, besitzt eine unerklärliche, mysteriöse Macht über das fremde Lebewesen, das sich in mich eingenistet hat. Ohne etwas dafür zu tun. Einfach nur durch seine Anwesenheit hat er es all die Jahre in Schach gehalten, gebändigt, wie ein Dompteur ein wildes Tier. Ohne Simon wäre ich längst in der Psychiatrie gelandet oder ich wäre einfach gestorben. Und die ganze Zeit, jeden Tag, jede Stunde habe ich gewusst, dass ich nur noch eine Begleiterscheinung von Simon war und dass ich mich von ihm trennen musste, dass dieser lebensgefährliche Schnitt unvermeidbar war, wenn ich am Leben bleiben wollte. Damals, nach meiner Flucht aus dem Krankenhaus, hatte mein eigentliches Desaster erst begonnen. Ich hatte mich hinauskatapultiert aus der für meinen Körper zuständigen Medizin. Ich hatte mich selbst zur Geisteskranken gemacht, obwohl ich ständig das Gefühl hatte, dass die Bedrohung nicht aus meiner Psyche, sondern aus meinem Körper kam, aus dieser ungeheuerlichen, dunklen, unergründlichen Materie, die ich war und die ich nur von außen kannte. Nur die Medizin, die Technik hätte einen Lichtstrahl ins Innere dieser anonymen Materie senden können, in der seit meiner Geburt der Tod wohnte. Nun war das, was ans Licht hatte kommen sollen, endgültig ins Unsichtbare entglitten, hinabgesunken auf meinen tiefsten Grund, wo es sein Unwesen unerkannt und ungehindert weitertreiben konnte. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, von denen hier die Rede ist, erreichte der sogenannte Psychoboom gerade seinen Höhepunkt. Selbst die politische Trutzburg der alternativen Linken, in deren Milieu ich als Simons Freundin Zaungast war, begann zu bröckeln. Für viele blieb die Psychologie eine bürgerliche Wissenschaft, die nur dem Erhalt des kranken und krankmachenden kapitalistischen Systems diente, das es abzuschaffen galt, indem man für eine neue, gerechte und soziale Welt kämpfte. Was sich auf mich bezogen so anhörte, als wollte man einen Krüppel an die Front schicken. Obwohl auch ich nichts von Psychotherapie hielt, wenn auch nur aus provinzieller Voreingenommenheit. In meinen Augen war Psychotherapie etwas für Verrückte, zu denen zu gehören ich mich trotz allem immer noch weigerte. Allerdings hörte ich immer wieder von Deserteuren, vor allem Frauen, die ins Lager der Psychologie wechselten. Astrid, die Mitglied einer K-Gruppe war, ging in eine Psychotherapie, weil sie es nicht schaffte, das erste Wort ihrer Doktorarbeit aufs Papier zu schreiben. Gudrun, die sich an vorderster Front in der Frauenbewegung engagierte, ging in eine Psychotherapie, weil sie nicht zum Orgasmus kommen konnte. Einerseits ermutigte mich das, andererseits ließ sich mein Fall überhaupt nicht mit dem von Astrid oder Gudrun vergleichen. In meinen Augen hatten sie ganz normale Probleme, während ich nicht einmal den Namen meines Problems kannte und mir vorkam wie eine Aussätzige, die, hätte sie im Mittelalter gelebt, nur mit einer Warnklappe auf die Straße hätte gehen dürfen. Immer noch hoffte ich, im nächsten Moment aus einem Albtraum zu erwachen. Genauso plötzlich in mein altes Leben zurückzuschlüpfen, wie ich aus ihm herausgefallen war. Aber es ging mir immer schlechter. Ich glaubte inzwischen, dass ich unter dem Einfluss giftiger Strahlen aus dem Kosmos stand, dass ich in den Sog von etwas geraten war, das ich das negative Magnetfeld nannte. Ich wusste, dass das alles Einbildungen waren, dass mich weder kosmische Strahlen noch Magnetfelder terrorisierten. Mich terrorisierten die Einbildungen selbst. Und das war das Unheimliche. Ich konnte diese Einbildungen nicht abstellen. Ich hatte keinen Einfluss auf sie. Sie beherrschten mich Tag und Nacht. Ich wurde von ihnen unentwegt gepeinigt, wie von Ungeziefer. Auf die Straße konnte ich schon lange nicht mehr gehen. Nur bei Dunkelheit schlich ich mich manchmal an Simons Hand hinaus, mit den Füßen vorsichtig den mir fremd gewordenen Asphalt ertastend, immer in der Hoffnung, dass die Angst vielleicht gar nicht mehr da war, dass ich wieder genauso selbstverständlich auf der Straße gehen konnte wie mein bisheriges Leben lang. Aber spätestens an der nächsten Ecke mussten wir umkehren, weil die Panik mich überrollte und ich nicht mehr in der Lage war, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Alle unvermeidbaren Alltagsgänge nach draußen erledigte jetzt Simon. Er kaufte ein, warf Post für mich in den Briefkasten, während ich hinter zugezogenen Vorhängen in meinem Arbeitszimmer saß und versuchte, mich auf meine Übersetzung zu konzentrieren, was mir aber kaum noch gelang. Sobald Simon morgens zur Arbeit fuhr und ich allein in der Wohnung zurückblieb, begann ich zu ertrinken. Ich holte mir die gelben Seiten auf den Schreibtisch und schlug unter P nach. Personenaufzüge, Planetarien und Sternwarten, Polstermöbel, Propangas, Psychotherapie. Ich war überrascht von der Vielzahl der Einträge. Es waren Hunderte. Unter der erstbesten Nummer, die ich wählte, wurde mir gesagt, dass es zurzeit keine freien Therapieplätze gab. Die Wartezeit betrug etwa ein halbes Jahr. Unter der zweiten Nummer bekam ich eine ähnliche Auskunft. Unter der dritten war man bereit, mich auf eine Warteliste zu setzen. Unter der vierten empfahl man mir, eine Notaufnahme der Psychiatrie aufzusuchen, wenn ich nicht warten könne. Ich wählte eine Nummer nach der anderen. Irgendwann genierte ich mich nicht mehr und begann zu flehen. Ich drohte sogar tragische Konsequenzen an, aber der Rettungsring, den ich als letztmögliches, jederzeit verfügbares Mittel so lange verschmäht hatte, existierte gar nicht. Eine der Stimmen am anderen Ende der Telefonleitung, es war eine männliche, hatte mich unmissverständlich aufgeklärt. Was glauben Sie eigentlich, wie viele Notfälle es gibt? Wie viele Leute aus dem letzten Loch pfeifen? Denken Sie etwa, Sie sind die Einzige? Mir eröffnete sich eine neue Dimension meiner Lage. Erstens war ich nicht die Einzige, die aus dem letzten Loch pfiff. Und zweitens gab es keine Hilfe. Jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Ich befand mich mit zahllosen anderen auf einem sinkenden Schiff. Wir hatten schon alle SOS-Zeichen abgesandt und alle Signalraketen gezündet, aber die Retter hatten keine Zeit für uns. Sie waren im Dauereinsatz, um all die zu retten, die gerade ebenfalls ertranken. Fast fühlte ich mich wieder der Menschheit zugehörig, angesichts der vielen, mit denen ich in einem Boot saß, ohne sie zu kennen. Ich setzte meine Anrufe fort. Und als ich wieder einmal gesagt hatte, so lange könne ich nicht warten, ich sei ein Notfall, entstand plötzlich eine kurze Pause in der Leitung. Wie lange können Sie denn warten? Gar nicht mehr, ich brauche Soforthilfe. Wieder eine kurze Pause. Sofort geht es nicht, aber wenn Sie wollen, können Sie morgen vorbeikommen. Um 14 Uhr habe ich noch einen freien Termin. Seltsamerweise hieß er genauso wie Simon, nur mit dem Nachnamen, Dr. Simon. War es ein Omen oder einer der vielen skurrilen Zufälle, die sich das Leben einfallen lässt? Alles an ihm war grau. Seine Haare, seine Augen hinter der randlosen Brille, sein Anzug mit den ausgebeulten Jacketttaschen. Ich liebte ihn sofort. Ich hatte ihn schon am Telefon geliebt. Er war der erste Mensch der Welt, der mich gehört hatte, der wusste, was mit mir los war. Er wusste, wie man der Angst entkam, ohne aus dem Fenster zu springen. Allein seine Existenz war schon genug dafür. Mein neues Zuhause wurde ein etwa 20 Quadratmeter großes, rechteckiges Zimmer. Kahle, weiße Wände, ein bodentiefes Fenster mit französischem Balkon, ein verglaster Bücherschrank, ein schwerer alter Schreibtisch, an dem sich zwei graublaue Sessel gegenüberstanden. Dr. Simons Sessel hatte das Fenster im Rücken, sodass man, wenn man ihm gegenüber saß, seinen grauen Kopf immer im Gegenlicht sah, vor dem Hintergrund des großen Baums, der vor dem Fenster stand, mal grün, mal gelb belaubt, mal kahl, selten verschneit. An einer Längsseite des Zimmers ein graublaues, zu den Sesseln passendes Sofa mit einer frischen weißen Kopfunterlage an dem Ende, hinter dem Dr. Simons Sessel stand. Auf dem Schreibtisch eine große Schachtel Papiertaschentücher. Die Therapie bestand für mich darin, dass ich mehr als 3 Jahre lang um den Mut rang, Dr. Simon zu umarmen. Und darin, dass ich 2-mal pro Woche am helllichten Tag allein auf die Straße hinaus musste, um die Praxis von Dr. Simon zu erreichen, die etwa 8 Kilometer von meiner Wohnung entfernt war. Kaum etwas fürchtete ich mehr als öffentliche Verkehrsmittel, in denen ich mich den Augen der anderen Fahrgäste hätte ausliefern müssen, ohne Fluchtmöglichkeit zwischen 2 Haltestellen, wobei mir die Flucht gar nichts genutzt hätte, weil auch draußen überall Menschen waren. Das Auto schützte mich wenigstens minimal vor ihren Blicken. Aber gleichzeitig wurde ich, sobald ich losfuhr, zu einer Verkehrsteilnehmerin und befand mich als solche ständig in der Gefahr, durch eine Abweichung von den Verkehrsregeln aufzufallen, mich als Fehler im System zu entlarven. Besonders ängstigte mich der alternativlose Tunnel, den ich durchqueren musste. Er war jedes Mal das Nadelöhr auf der Fahrt zu Dr. Simon. Hier, eingeschlossen in der engen Röhre, war eine Abweichung praktisch nicht mehr möglich, ohne aufzufallen, ohne ein großes, womöglich tödliches Chaos anzurichten. Auch die Option des Umkehrens entfiel. Ich war endgültig in die Enge getrieben, restlos in den Fängen des Unausweichlichen. Jedes Mal erschien es mir unmöglich, in diesen Tunnel hineinzufahren. Aber hätte ich das nicht getan, hätte ich Dr. Simon nicht wiedergesehen. Schon von Weitem erkannte ich die altrosafarbene Stadtvilla hinter der Grünanlage, in deren Mitte ein kleiner Brunnen mit einem Flötenspieler plätscherte. Hier, im oberen Stockwerk, abgeschirmt vom Geräuschpegel der Großstadt, residierte Dr. Simon. Hier befanden sich seine Praxis und seine Wohnung, getrennt durch einen langen Flur, in dem ich dem Mysterium seines Privatlebens, über das ich mir ständig den Kopf zerbrach, 2 Schritte lang am nächsten war. Am geheimnisvollsten erschienen mir die banalsten Dinge, wie er aß, wie er schlief, wie er vor dem Fernseher saß, wie er seine Schuhe schnürte. Schon hier auf dem Flur umfing mich immer der Geruch seiner filterlosen Gitane, die er während der Sitzungen rauchte. Er ließ mir jedes Mal die Wahl, ob ich auf dem Sofa liegen oder ihm gegenüber in dem taubenblauen Sessel sitzen wollte. Meistens wählte ich die zweite Möglichkeit, weil ich ihn im Liegen nicht sah, nur ab und zu sein »Hm« im Hintergrund hörte, was mir sagte, dass er noch da war. Außerdem konnte ich im Sitzen ebenfalls rauchen, wobei ich öfter zur Zigarette griff als sonst, weil er mir jedes Mal über den Schreibtisch hinweg höflich Feuer gab und seine Hand mir dabei so nah kam, dass sie die meine fast berührte. Eigentlich hatte ich 3 Jahre lang nur mit ihm geraucht und darauf gewartet, dass seine Hand mich berühren oder dass ich es endlich wagen würde, ihn zu umarmen. »Ich kann Ihnen die Entscheidung nicht abnehmen, ob Sie das tun wollen oder nicht«, erwiderte er, als ich einmal den unerhörten Mut aufbrachte, ihm mein Verlangen anzudeuten. Sicher war ihm in jedem Moment klar, dass meine unüberwindbare Angst vor seiner Zurückweisung die Chiffre für meine Angst schlechthin war. In der Regel öffnete er mir nicht selbst die Tür, sondern eine zart gebaute ältere Dame mit kastanienbraunem gewelltem Haar. Zweifellos war sie Dr. Simons Frau. Sie hatte etwas Leises, Katzenhaftes und verriet mit ihrer Art von Freundlichkeit eine strikte Distanz zu den Patienten ihres Mannes. Wusste sie, dass sie der am meisten von mir beneidete Mensch der Welt war? Wusste sie, dass die Therapie nur ein Vorwand für mich war, ihren Mann zu sehen? Dass ich nichts anderes ersehnte, als von ihrem Mann geliebt und begehrt zu werden? Die Therapie hasste ich, weil sie ihm genau das verbot. Im Grunde kämpfte ich in der Therapie die ganze Zeit gegen die Therapie. Es lag auch nicht in meinem Interesse, geheilt zu werden. Heilung hätte das Ende der Therapie bedeutet und damit die Trennung von Dr. Simon. Als ich ihm einmal auch das andeutete, blitzte in seinen grauen Augen Zorn auf. »Wissen Sie, was Sie da eben gesagt haben?« Ich hatte gesagt, dass ich lieber krank und mit ihm sein wollte, als gesund und ohne ihn. Das war die volle Wahrheit. Gelegentlich begegnete ich beim Kommen oder Gehen auch einem anderen Patienten oder einer anderen Patientin. Das waren Momente, die mich unbarmherzig daran erinnerten, dass ich für Dr. Simon nur eine von vielen war. Ich war Arbeit für ihn, ein Fall. Eine Akte, zu der das große Heft gehörte, auf dessen Seiten er sich während der Sitzungen mit einem Bleistift Notizen machte. Er wusste alles von mir, ich von ihm nichts. Weniger als irgendein zufälliger Mensch, mit dem er irgendwo außerhalb seiner Praxis ein paar Worte wechselte. Ich spielte in seinem Leben keine Rolle. Jenseits der Praxiswände existierte ich nicht für ihn. Während mein Leben nur noch aus Warten auf den nächsten Termin bei ihm bestand, alles andere war für mich vollkommen überflüssig geworden. Ganze 100 Minuten pro Woche gehörten mir von seiner Zeit. Die restlichen mehr als 10.000 Minuten einer Woche musste ich ohne ihn auskommen. Einmal hatte ich von ihm geträumt. Ich befand mich in einem dunklen Zimmer und hielt eine Glühbirne in der Hand. Ich wusste, dass irgendwo in dem Zimmer ein Stuhl stand, auf den ich steigen musste, um die Glühbirne in eine Fassung an der Decke zu schrauben. Aber hätte ich das getan, hätte mich ein tödlicher Stromschlag getroffen. Ich hatte nur die Wahl, für immer in der Finsternis zu bleiben oder zu sterben. Da hörte ich plötzlich Dr. Simons Stimme. »Sie müssen geerdet werden. Geben Sie mir Ihre Hand. Dann wird der Strom durch mich abgeleitet.« Ich nahm seine Hand, stieg auf den Stuhl und schraubte die Birne ein. Ich spürte, wie die Elektrizität in Wellen durch mich hindurchströmte, aber sie konnte mir nichts anhaben, solange Dr. Simon meine Hand hielt.
Martina Gedeck mit der 7. Folge aus dem Erzählband von Natascha Wodin, »Der Fluss und das Meer«. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Die heutige Folge finden Sie online bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Emilie Seidel. Die Bundesregierung will den Einsatz von V-Leuten und verdeckten Ermittlern einheitlich regeln. Justizminister Buschmann hat dazu einen Gesetzentwurf erarbeitet, über den das Kabinett heute berät. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Constanze Semidey.
Für den Einsatz von V-Leuten gibt es bislang kaum Regeln. Diese nicht hauptberuflichen Ermittler werden beispielsweise von der Polizei angeworben. Sie will so an Informationen kommen, die aus dem kriminellen oder extremistischen Umfeld dieser V-Leute stammen, also dem Umfeld, in dem sie sich selbst bewegen. Buschmann will nun, dass der V-Leute-Einsatz gerichtlich kontrolliert wird und dass die Ermittlungsbehörden verpflichtend über ihre V-Leute berichten müssen. V-Leute erhalten für ihre Arbeit meist Bargeld. Auch da will der Gesetzentwurf Bedingungen festlegen. So wird etwa der Einsatz verboten, wenn der oder die Betroffene finanziell zu stark abhängig von der Tätigkeit wäre. Also Zitat, einen wesentlichen Anteil ihres Lebensunterhaltes durch das Dasein als